Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Für alle, die manchmal mit den eigenen Kindern nicht so richtig klarkommen, es gibt eine neue Hörspielserie für sie.
Nanu, habt ihr euch vermehrt? Wer bist du denn?
Papa, frag bitte nicht so blöd. Das ist Noemi.
Ich bin Noemi. Und wer sind Sie?
Kommt mit.
Wie heißt du?
Noemi ist mein Name.
Noemi?
Noemi.
Noemi?
Noemi.
Sonst keiner. Sonst keiner. Nur die Omi.
Es ist nicht lustig, Papa.
Was denn du für Eltern?
Wieso?
Junge.
Das ist ein ganz normaler Name.
Ja, aber gut. Kann keiner was für seinen Namen.
Ne? Richtig bescheuert.
Es tut mir so leid, Noemi.
Der hat so einen Sturm. Da können wir ja nichts wirklich.
Furzknochen!
Furzknochen, dieses dumme Vorrat.
Ja, Papa macht schlechte Witze, die Töchter schämen sich und wollen ihn umerziehen. Das ist ein ziemlich bitteres und auch ein ziemlich komisches Hörspiel, das eindrucksvoll erzählt vom Generationenkonflikt und das auch vor allem aus Impro-Szenen besteht. Das hören wir uns genauer an, sprechen mit den Machern in dieser Stunde und gleich erinnern wir erstmal an einen der bekanntesten japanischen Modemacher, der gerade gestorben ist. Alles hier im Kompressor, im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Issei Miyake war ein japanischer Modedesigner, der in Japan ein Symbol war für den Wirtschaftsboom, für den Wohlstand. Er hat 1945 die Atombombe von Hiroshima überlebt. Er kam aus Hiroshima und in den Jahrzehnten darauf ist er dann zu einem ganz großen Star der internationalen Modewelt geworden. Bekannt ist er vor allem für eher schlichte Mode und vor allem für den berühmten schwarzen Rollkragenpulli von Steve Jobs, den Issei Miyake designt hat. Jetzt ist Issei Miyake gestorben im Alter von 84 Jahren und was ihn so weltberühmt gemacht hat und was heute vielleicht noch von ihm zu sehen ist, das bespreche ich jetzt mit der Vogue-Redakteurin Maria Hunstig. Hallo.
Hallo.
Wie kann man das denn beschreiben? Wer war Issei Miyake und wofür ist er so bekannt geworden in der Modewelt?
Issei Miyake war ein japanischer Modeschöpfer, der zusammen mit einer ganzen Generation an ModedesignerInnen aus Japan so in den 80ern, 90ern große Wellen geschlagen hat, vor allem für ein, den Ansatz des eher Praktikablen. Es ging viel um Bewegungsfreiheit und war ein ganz anderer Designanspruch, als man bisher so aus Paris und New York kannte.
Er war ja sehr viel unterwegs, war auch in Paris und New York, hat er jeweils gelebt und auffällig ist, dass er auch mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern zu tun hatte. Mit Robert Rauschenberg zum Beispiel war er befreundet und hat sich allgemein auch sehr für Kunst interessiert. Hat es eine Rolle gespielt? Macht ihn das irgendwie besonders, diese Kunstverknüpfung als Modedesigner?
Ja, also die Verbindung ist nicht ungewöhnlich, dass sich Modedesignerinnen mit KünstlerInnen gut verstehen und austauschen. Bei ihm würde ich aber sagen, also sagen wir mal als Beispiel Yves Saint Laurent und das Mondrian-Kleid, das war, was ja auch ein sehr berühmtes Design-Piece ist und da wurde aber Saint Laurent eher, also er hat es als Hommage aufgefasst an Mondrian und Miyake hat wirklich mit den zahlreichen KünstlerInnen über die Jahre aktiv zusammengearbeitet und hatte auch so eine Artist Series zwischen 96 und 99, wo er immer GastkünstlerInnen eingeladen hat, mit ihm zu gestalten. Und auch das ist heute nichts Ungewöhnliches, weil es gibt ja wirklich Kooperationen in der Mode noch und nöcher, aber er war da seinerzeit sehr voraus. Und was ihn vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass es eben wirklich um diese gemeinsame Arbeit ging und nicht einfach nur, das als Marketing-Tool vielleicht aufgefasst wird, um irgendwas Bekanntes in die Designs zu bringen, sondern dass da wirklich zusammengearbeitet wurde.
Ja, so ein echtes Kunstinteresse auf jeden Fall.
Genau.
Und dann gab es dann natürlich diesen berühmten Rollkragenpulli eben für Steve Jobs, den Miyake entwickelt hat. Ist das so das Bekannteste oder gibt es noch andere Werke, Objekte von ihm, die so super bekannt sind, die wir jetzt nicht kennen?
Der Rollkragenpulli ist ja eher berühmt, weil Steve Jobs den getragen hat. Das Teil an sich ist ein schwarzer Rollkragenpullover. da gibt es aber irgendwie auch eine ganz gute Geschichte. Und zwar hat Steve Jobs mal die Sony-Werke in Japan besucht und war da ganz begeistert, dass eben alle Mitarbeitenden Uniform tragen. Und die waren eben auch von Miyake gestaltet. Und die Geschichte dahinter ist so ein bisschen, dass die Menschen nach dem Krieg alle nicht genug zum Anziehen hatten und quasi für ihre Arbeit ausgestattet werden mussten. Und so entstand diese Uniform. Und Steve Jobs fand das irgendwie super. Hat dann das auch auch für seine Mitarbeitenden haben wollen. Die haben das aber, es stieß da nicht auf besonders viel Begeisterung. Und er wurde da angeblich wohl sogar ausgebucht für diese Idee. Mhm. Dann hat er sich aber selber eine Uniform zugelegt, eben mit diesem Rollkragenpulli und Jeans und Turnschuhen. Mhm. Ich würde sagen, was sonst noch an Pieces von Miyake besonders berühmt ist, sind, es gibt einmal diese Bao-Bao-Bags. Das sind so sehr grafisch anmutende Taschen aus so Dreiecken, die so vor allem in den 2000ern, glaube ich, sehr groß waren. Und ansonsten Please, Please, das ist so eine Linie von ihm, die mit Plissierungen arbeitet. Und diese Plissierungen gehen gar nicht raus und man kann die Kleidung quasi knittern und damit gut reisen und eben sehr bewegungsfrei sein. Und diese sehr ikonischen Teile sind auch gerade wieder sehr gefragt.
Okay, das heißt, das klingt auch alles ziemlich zeitlos eigentlich, wie Sie das beschreiben, was der gemacht hat. Ist es so, dass das heute auch noch total getragen wird und sehr da ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Please-Please-Sachen sind super gefragt, haben auch einen hohen Wiederverkaufswert. Also selbst wenn man das gebraucht kauft, ist das irgendwie immer noch hoch im Kurs. Und eben von seinen Schnitten total zeitlos. Und eben dieser Praktikabilitätsgedanke und dieses Haltbare ist ja eben auch ein sehr moderner Ansatz.
Maria Hunstig sagt das, Redakteurin von der Modezeitschrift Vogue, über diesen berühmten japanischen Modedesigner Issey Miyake, der jetzt gestorben ist im Alter von 84 Jahren. Herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank auch.
Wir sprechen jetzt über eine Philosophin, die nach dem Zweiten Weltkrieg nur deshalb Philosophin geworden ist, weil sie sich nicht anpassen wollte.
Es ist vielleicht nicht die normale Biografie, aber viele Mädchen hauptsächlich haben ja in dieser Zeit entweder gelitten, sich angepasst oder haben versucht, das zu machen, was sie gerne machen wollten. Und ich wollte mich nicht unterbuttern lassen. Ich wollte das machen, was ich gerne machen wollte. Und ich hatte vor zu studieren und ich wollte das durchsetzen gegen den Willen meiner Eltern und ich habe alles daran gesetzt, das zu tun.
Elisabeth Walter-Benze ist das und sie war ab den 50ern, 60ern eine der bedeutendsten Semiotikerinnen in Deutschland und sie war nicht nur das, sie war auch Übersetzerin, sie hat Poesie übersetzt, sie war weltweit unterwegs in Kunst- und Philosophiekreisen und sie hat viel mit ihrem Mann zusammengearbeitet, mit Max Benze, auch Philosoph, und er war natürlich immer der Bekanntere von beiden und bis heute bekommt er deutlich mehr Anerkennung als seine Frau. Aber jetzt zum 100. Geburtstag von Elisabeth Walter-Benze zeigt das ZKM in Karlsruhe einen neuen Film über sie, über ihr Leben, über ihr Werk. Und ich spreche jetzt mit einem der Macher des Films, mit Felix Mittelberger, der als Archivar beim ZKM in Karlsruhe arbeitet. Hallo, Herr Mittelberger.
Guten Tag.
Ich glaube, dass die allermeisten Menschen nicht wissen, wer Elisabeth Walter-Benze war. Wie kann man das denn vielleicht zusammenfassen? Was hat sie ausgezeichnet und wieso haben Sie sich entschieden, einen ganzen Film über sie zu machen?
Der Grund des Films ist tatsächlich, dass eben Elisabeth Walter-Benze so wenig bekannt ist, obwohl sie eben so eine starke und wichtige Partnerin von Max Benze, der unweit wichtigere oder wichtiger, bekanntere Philosoph aus Stuttgart war. Wir versuchen sozusagen in diesem Anlass zum 100. Geburtstag sie so ein bisschen mit auf die Bühne zu zerren, so ein bisschen sie aus dem Schatten zu holen von Max Benze, um dieses Paar, also diese Beziehung, diese Symbiose von beiden stärker zu zeigen und eben stärker deutlich zu machen.
Das wird in Ihrem Film sehr klar, dass Sie sich eigentlich so gegenseitig gebraucht haben. Und klar wird auch, dass sie so mehrere Gesichter hatte. Also sie war eine sehr wichtige Semiotikerin, aber sie war auch eine, die Poesie geliebt hat und ein Faible hatte für Sprache und Kunst. Sie war so unheimlich präzise, sagen die einen. Und es wird aber auch deutlich, dass sie schon auch irgendwie so eine Art Schöngeist war. Wie geht das denn bei ihr alles zusammen, ihr Werk sozusagen?
Also ihre Werke, die Schriften, die sie geschrieben hatte, sind wirklich sehr präzise, sind von intellektueller Schärfe. Die Themen, die Sujets, die sie sich gesucht haben, sind dagegen sehr künstlerisch, sehr poetisch. Also sie hat versucht, diese Schriften, vor allem von Francis Branch oder eben auch die Theorien von, auf der Grundlage von den Theorien von Charles Sanders Peirce, diese Poetiken zu analysieren, zu verstehen und zu vermitteln. Und dafür hat sie eine sehr präzise Sprache gewählt, hat aber durch ihre Herausgeberschaften, die sie mit Max Benze zusammen getätigt hat, also ihre Zeitschriften, vor allem dazu zu nennen wäre die Edition Rot, die Reihe Rot, ganz stark dazu beigetragen, dass Kunstströmungen wie die konkrete Poesie, wie die experimentelle Literatur in Deutschland bekannt worden sind und groß werden konnten. Also war wichtige Wegbereiterin von ganz vielen Künstlerinnen und Theoretikerinnen in Deutschland. Und gerade eben auch aus dem internationalen europäischen Bereich, aus der französischen experimentellen Literatur, aber auch die brasilianischen Künstlerinnen wären zu nennen.
Mhm. Und wie ist das, was die Philosophie angeht? Also da war sie ja wirklich, also ich glaube, man kann schon sagen, sie war eine der bedeutendsten Semiotikerinnen, die Deutschland hatte. Kann man das zusammenfassen? Semiotik ist ja ein unheimlich kompliziertes Feld, aber kann man das zusammenfassen, was ihre Bedeutung ausgemacht hat?
Sie hat durch ihre Grundlagenschriften, also die allgemeine Zeichenlehre zum Beispiel, ganz wichtig dazu beigetragen, dass die semiotische Forschung sowohl bekannt geworden ist, als auch, dass sie eben zugänglich geworden ist. Dafür hat sie mit Max Benze zusammen die sogenannte Stuttgarter Schule geprägt, also eine besondere Auslegung der Philosophie der Semiotik von Charles Sanders Peirce, hat durch ihre Zeitschrift Semiosis diese Stuttgarter Schule, diese Prägung international publik gemacht, hat mit internationalen Kongressen, mit Kolloquien, die sie mit Max Benze zusammengehalten hat, für eine Internationalisierung, für eine Verbindung gesorgt. Also eine ganz wichtige Brückenfigur für diese Internationalisierung der Semiotik, die, wie Sie sagen, eben ein breites Feld war und ist.
Ja, es wird deutlich, auch wenn Sie jetzt von Elisabeth Walter-Benze sprechen, dann erwähnen Sie oft Ihren Mann und das war eigentlich immer so. Und wie gesagt, der Film macht eigentlich deutlich, dass sie sich gegenseitig gebraucht haben. Aber es wird auch deutlich, dass der Mann Max Benze natürlich immer viel mehr in der Öffentlichkeit stand und einfach der Bekanntere war, dass sie in seinem Schatten stand. Und sie sagt in dem Film auch, dass das kein Problem für sie war. Wir hören mal kurz rein.
Es stört mich natürlich überhaupt nicht, auf Max Benze angesprochen zu werden. Und dass ich in seinem Schatten stand, das ist selbstverständlich. Das hat mich aber auch nicht gestört.
Wie muss man das verstehen, dass sie das so akzeptiert hat scheinbar, dass sie, obwohl sie so eine brillante Denkerin war, immer im Schatten von ihrem Mann gestanden hat?
Also Max Benze ist natürlich eine in Anführungszeichen schillernde Figur, eine sehr extrovertierte Persönlichkeit gewesen, fast künstlerisch seine Vorlesungen. Und im Gegensatz dazu war sie eben diejenige, die immer einen Schritt zurückgetan hat, erstmal überlegter gehandelt hat, ihre Schriften und ihre Ausführungen immer stärker auf einen Konsens abgezielt haben oder auf eine Vermittlung abgezielt haben. Also sie war erstens, sie hatte ja die Rolle der Vermittlerin. Die Übersetzung ist ja etwas, was ihr ganzes Leben geprägt hat. Also sie hat ja als Auslandskorrespondentin begonnen, war Übersetzerin für Francis Ponge, für Charles Sanders Peirce, hat durch ihre Übersetzungen auch diese Schriften überhaupt zugänglich gemacht. Und dieser vermittelnde Gestus ist mir ganz stark bei ihr. Der vermittelnde Gestus heißt aber, dass sie sozusagen nicht im Fokus steht, sondern sozusagen andere auf die Bühne bittet, anderen unterstützt. Und das hat natürlich ein bisschen dazu geführt, dass sie nicht immer diejenige im Rampenlicht war. Das ist aber für sie, sie sagt auch ganz klar, sie ist kein Opfer. Sie ist nicht jemand, der untergebuttert werden will oder sich unterbuttern lässt, sondern eher diese Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit auch ganz bewusst wählt. Mhm. Also sie war sicherlich keine unsichtbare Figur, ist zumindest nicht in der semiotischen Forschung und in den Fachdiskursen.
Ja, sie wird in dem Film ja auch ziemlich spannend beschrieben als geräuschlos, als eine Frau ohne Allüren und ohne Katastrophen, auch ohne avantgardistischen Appeal, heißt es da mal. Aber was auch klar wird, ist, dass sie ihr Leben lang natürlich sehr dafür gekämpft hat, eigentlich immer nur selbstbestimmt das zu tun, was sie möchte, egal was andere eben von ihr erwarten und auch was andere von ihr als Frau erwarten. Damit ist sie ja auch weit gekommen und der Künstler Harry Walter, der sagt in dem Film einmal so schön, Emanzipation hieß für Elisabeth Walter-Benze zu beweisen, dass der Verstand kein Geschlecht hat. Kann man denn Elisabeth Walter-Benze heute als feministische Vorreiterin bezeichnen?
Also sie ist eine ganz wichtige Figur, die sozusagen die Grundlagen legt für spätere Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, indem sie Sachen vorkämpft, von den anderen profitieren können. Also als erste Professorin in Stuttgart, an der Universität Stuttgart, diese Schlüsselrolle, die erste zu sein, die sozusagen es schafft, diesen wissenschaftlichen Betrieb in die höchsten Weihen sozusagen des wissenschaftlichen Betriebs aufgenommen zu werden. Das ist ganz sicher. Und sie hat natürlich während ihrer Zeit immer wieder junge Wissenschaftlerinnen unterstützt. Also sie hat in Fördergruppierungen gewirkt, hat Doktorandinnen betreut und hat versucht eben, dass es kein Einzelfall bleibt, dass es eine weibliche Professorin gibt.
Und das ist ihr gelungen. Und jetzt gibt es diesen neuen Film über die Philosophin Elisabeth Walter-Benze, die in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre. Der Film heißt The Art of Being the Queen und der ist zu sehen im ZKM in Karlsruhe heute Abend um 18 Uhr. Und wer mehr zu Elisabeth Walter-Benze wissen will und vielleicht auch recherchieren will, ihr gesamter Nachlass, der ist zu finden im Archiv des ZKM, da wo auch Felix Mittelberger arbeitet. Vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist tot. Sie starb gestern nach Angaben ihrer Familie im Alter von 73 Jahren in Kalifornien nach langem Kampf gegen Brustkrebs. Viele Stars bekundeten ihre Trauer, darunter auch die ABBA-Sängerinnen Frieda Lungstedt und Agnetha Falzkog. Die Popsängerin Kylie Minogue schrieb auf Twitter, sie habe Newton-John schon als Kind geliebt und bewundert. Sie sei in vielerlei Hinsicht eine Inspiration für sie gewesen. Olivia Newton-John hatte ihren Durchbruch 1978, wurde an der Seite von John Travolta im Film Grease weltbekannt. Später setzte sie ihre Karriere mit weiteren Filmen, Musik und auch als Autorin fort. Mit 14 hatte Newton-John ihre erste Band. Die Musikkritikerin Jenny Zülke sagte heute in unserem Programm.
1974 ist sie für Großbritannien im Eurovision Song Contest gestartet und landete immerhin nur 3 Plätze hinter ABBA, ne, mit Waterloo. Filmerfahrungen machte sie auch schon früh. Es gibt einen unfassbar absurden Schafscherer-Musikfilm von 1965, in dem australische Kinder Schafswolle färben und die dann verkaufen. Und darin singt sie mit so einem klassischen 60s-Bob kitschige Lieder. Aber Grease, dieses Musical von 78, das ja genau in diese erste 50s-Retro-Welle hineinplatzte, oder sie zum Teil auch mit begründete, das war eben ein absoluter Durchbruch.
Nach dem Kaiserdom in Speyer soll auch der Kölner Dom in den kommenden Monaten nachts dunkel bleiben. Das teilte die Stadt Köln mit. Ziel ist es, Strom zu sparen. Hintergrund sind die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Insgesamt will die Stadt die Beleuchtung für mehr als 130 Objekte nachts abschalten, darunter auch andere Kirchen. Zuvor hatten sich das Bistum und die Stadt Speyer zu solch einem Schritt entschlossen. Neben dem Stromspareffekt handele es sich auch um eine symbolische Geste, hieß es zur Begründung. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Beck besucht heute die Documenta in Kassel. Einen Tag nach der Halbzeitbilanz der Kunstausstellung will der Grünen-Politiker auch gegen den, so Beck wörtlich, Dammbruch protestieren, den es in der Geschichte des Nachkriegs-Antisemitismus bei dieser Documenta gegeben habe. Kurz nach der Eröffnung der Documenta war ein Banner mit judenfeindlichen Motiven entdeckt und dann abgebaut worden. Später tauchten weitere Werke auf, die für massive Kritik sorgten. Im Deutschlandfunk Kultur kritisierte Beck die Vorgänge scharf.
Es ist ja schon was Einzigartiges. Das hat es eigentlich in Deutschland in der Nachkriegsgeschichte nicht gegeben, dass man Antisemitismus feststellt, ihn kritisiert, aber ihn dann einfach weiter verbreitet. Das ist ein Dammbruch und da wollte ich mir selber vor Ort ein Bild machen, wie das eigentlich kommen kann, wie das sein kann, dass man das geschehen lässt.
Die Rapperin und Songschreiberin Nicki Minaj soll Ende August bei der Verleihung der MTV Video Music Awards einen Ehrenpreis erhalten. Wie der US-Musiksender mitteilte, wird die Sängerin mit dem Michael Jackson Video Vanguard Award ausgezeichnet. Die Trophäe zollt dem Einfluss des jeweiligen Preisträgers auf die Musikszene Tribut. Sie wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben.
Das war ein ziemlich deutliches Zeichen gegen Verschwörungstheoretiker, das die US-Behörden vor ein paar Tagen gesetzt haben. Alex Jones ist einer der bekanntesten Verschwörungstheoretiker der USA. Der muss jetzt knapp 50 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil er behauptet hat, dass das Massaker an der Sandy Hook Grundschule in den USA, dass es nur inszeniert gewesen ist mit Schauspielern. Der hat jetzt tatsächlich auch eingeräumt im Prozess, dass es keine Inszenierung gewesen ist. Das hat er irgendwie eingesehen und jetzt muss er eben auch noch diese 50 Millionen Dollar zahlen, was natürlich ein herber Schlag für ihn ist. Also man kann sagen, das Gericht hat gewirkt. Wie viel es aber tatsächlich bringt am Ende, also wenn es um Verschwörungstheorien geht und wie es überhaupt gerade um die Verschwörungstheorien in den USA steht, das verspreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Alexa Waschkau, die sich seit Jahren mit Verschwörungstheorien befasst. Hallo Frau Waschkau.
Hallo.
50 Millionen Dollar Strafe, das ist natürlich schon ein Happen und das kann Alex Jones finanziell ziemlich lahmlegen. Kann man sagen, dass er damit erstmal irgendwie von der Bildfläche verschwinden wird?
Ich fürchte, das kann man nicht sagen. Es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Urteil und vor allem muss man sagen, für die Familien der Opfer dieses School-Shootings ist es ein sehr, sehr wichtiges Zeichen und eine der Mütter, eines der Opfer hatte ja auch die Gelegenheit, im Gerichtssaal unter Anwesenheit von Alex Jones ihre Aussage zu machen. Und allein das ist für diese Menschen wahnsinnig wichtig, deren Leben er letzten Endes zerstört hat. Und natürlich ist es auch finanziell für ihn ein herber Rückschlag. Die Frage ist, ob er jetzt komplett pleite ist, das kann ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Rückschlag, ein ziemlicher Schlag für sein Geschäft. Nur, es ist ja nur ein Teil, über den da gerade verhandelt wurde, eine der Behauptungen, die er aufgestellt hat. Da gibt es ja noch wahnsinnig viel mehr an schlimmen Dingen, die er verbreitet und an Unwahrheiten, die er verbreitet. Und ich fürchte, er wird damit weitermachen.
kann man sich fragen, wie wirksam dann so ein Gerichtsurteil ist. Ne? Also ist es dann nur ein großes, wichtiges Zeichen oder helfen die irgendwie auch konkret, solche Urteile dann Verschwörungstheorien einzudämmen?
Das ist immer eine Frage der Perspektive. Also in diesem konkreten Fall ist es natürlich eine ganz konkrete, handfeste Hilfe für diese Menschen, die da beteiligt sind und die so unter ihm leiden mussten. Aber man darf jetzt auch nicht erwarten, dass das mit der Verschwörungsszene in den USA insgesamt aufräumt oder erst recht auch noch bis nach Europa und zu uns. Das wäre tatsächlich zu viel verlangt. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass Rechtsmittel immer ausgeschöpft werden und dass alles, was verhandelbar ist, auch verhandelt wird vor Gericht.
Alex Jones gilt ja als einer der ersten großen Verschwörungstheoretiker in den USA, also mit ganz großem Publikum. Der hat ja schon 2001 nach den Anschlägen auf das World Trade Center, war der sehr erfolgreich mit Verschwörungstheorien. Und seitdem hat sich natürlich viel getan in der Medienwelt und Verschwörungswelt in den USA. Wie kann man das denn vielleicht für heute zusammenfassen? Also welche Rolle spielen Fakes und Verschwörungstheorien in der US-Öffentlichkeit heute?
Die Verschwörungsmythen haben sich ganz, ganz prominent in den politischen Diskurs, ja, im politischen Diskurs festgesetzt in den USA und auch zum Teil hier bei uns und in Europa. Und das ist wirklich etwas, das mir fast noch mehr Sorgen macht als die Dinge, die Alex Jones erreicht hat. Er war ja immer so eine schillernde Gestalt und hat letzten Endes auch sehr viel Geld mit seinen Verschwörungsmythen verdient. Er hatte ja da diesen Shop, den er betrieben hat über Infowars und hat da seine Nahrungsergänzungsmittel letzten Endes verkauft und die Verschwörungsmythen auch fast als Vehikel benutzt, um das zu erreichen. Dass aber jetzt Menschen, die in der Politik auf Bundesebene in den USA tätig sind und wirklich sehr, sehr hoch auch besetzt sind in ihren Ämtern, dass die jetzt Verschwörungsmythen verbreiten, das ist wirklich besorgniserregend.
Und da ist natürlich auch die Frage, was wir dagegen tun können. Ne? Also wo kann man da ansetzen? Wird ja natürlich auch schon lange probiert, aber so richtig scheint es ja nicht zu funktionieren. Wie kann man Verschwörungsmythen eindämmen? Kann man das überhaupt? Oder müsste man da dann eigentlich letztlich zu tief eingreifen in Meinungsfreiheit zum Beispiel? Was gibt es denn da für Wege?
Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass die Meinung, die da geäußert wird, auch sehr, sehr schnell in Hass, Hetze und auch Angriffe auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung umschlagen können. Und da müssen wir natürlich einen Riegel vorschieben. Da sind natürlich in erster Linie unsere Politikerinnen und Politiker gefragt, da zu handeln. Und für uns, die wir uns dagegen wehren wollen, ist es wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir unseren Standpunkt klar machen und dass wir über die Mechanismen dahinter aufklären. Das ist jetzt natürlich fast ein bisschen viel verlangt unter Umständen und es ist ja auch leider nicht ganz ungefährlich, wie man jetzt gerade wieder in den letzten Tagen sehen musste, was die Lisa Marie Kellermeier angeht, die ja wirklich von Verschwörungsgläubigen in den Tod getrieben wurde. Das ist natürlich eine sehr, sehr fragile Situation, in der wir uns befinden. Aber wir müssen uns erstens damit abfinden, dass wir, wenn wir politischen Diskurs betreiben, auch in Zukunft, dass das immer auch ein Kampf gegen Verschwörungsmythen und Desinformation ist. Und wir müssen uns versuchen, mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Also wirklich dafür zu sorgen, dass wir nicht alleine sind in diesem Kampf und Menschen suchen, die uns da unterstützen können. Und dann müssen wir uns gegenseitig auch unterstützen.
Unterstützung und weitere Auseinandersetzung. Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Expertin für Verschwörungstheorien Alexa Waschkau, die unter anderem auch den Podcast zu Verschwörungstheorien macht. Hoaxilla heißt der. Herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Sehr gerne.
Und jetzt sprechen wir über eine Vater-Kind-Beziehung, die ziemlich durcheinander geraten ist.
Papa!
Was los?
Na? Setz dich bitte. Setz dich bitte.
Was ist denn los?
Igitt. Wir müssen dir was sagen.
Oh, was denn?
Wir haben dich an der Musikschule angemeldet.
Mhm. Morgen, pünktlich um 14 Uhr im Raum 153 bei Herrn Meier.
Na super.
Hier steht alles auf dem Zettel. Bitte. Lies es bitte durch.
Danke. Recht schönen Dank.
Mann! Franz! Sag mal, spinnst du?
Ja, das ist ein Ausschnitt aus einer neuen Hörspielserie von Hermann Bohlen und von Judith Lorenz. Es geht da um einen Vater, der älter wird und der am laufenden Band ziemlich schlechte Witze macht, der so ein bisschen verloddert wirkt. Und weil seine Frau immer beruflich auf Reisen ist, versuchen die beiden Töchter, sich um diesen Vater zu kümmern. Das hat viele lustige Momente, dieses Hörspiel. Es hat aber auch viele bittere Momente und erzählt viel übers Älterwerden und über Konflikte zwischen den Älteren und den Jüngeren. Und ich spreche jetzt mit dem Macher und dem Darsteller des Vaters, hier bei uns mit Hermann Bohlen. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo, Herr Mayo.
Die Serie heißt der Furzknochen und der Vater sagt dieses Wort Furzknochen zu jeder Gelegenheit, fast schon Tourette-artig. Ist das ein Wort, das es wirklich gibt? Hat es eine Geschichte oder so, oder gibt es es nur in diesem Hörspiel?
Ich weiß gar nicht mehr, wann ich dieses Wort das erste Mal gehört habe. Ich glaube, es ist ziemlich süddeutsch oder auch österreichisch, bezeichnet, glaube ich, den Hintern. Mhm. Klingt in meinen norddeutschen Ohren klingt es ziemlich derb.
Ja.
Auf einige Leute wirkt es sogar sehr abstoßend, dass mir deutlich abgeraten wurde, das ganze Stück Furzknochen zu nennen. Mhm. Es sei sehr riskant, wurde mir gesagt. Aber ich habe gedacht, also für diesen Typ und für die Art von Macke oder Krankheit, die er hat, ist dieses abstoßende Wort genau das Richtige.
Ja, würde ich auch sagen. Es ist auch so, es ist abstoßend, aber es ist nicht zu abstoßend. Das ist irgendwie, genau, es ist so, zeigt auch vielleicht ein bisschen diese Figur, diese Vaterfigur, die ja unheimlich spannend ist, die so, naja, eben halt so eine Zuspitzung ist von diesem älter werdenden Mann, schrullig, kaut sich keinen Bock mehr auf die jungen Leute, die mal alles besser wissen und so. Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz reinhören, wie der so mit seinen Töchtern umgeht.
Du machst nur noch Furzwitze. Ist dir nicht wohl?
Furzknochen.
Was ist denn mit dir los,
Papa? Pass auf, Mädels, wenn ihr so weitermacht, dann verschrumpelt ihr.
Also der ist schon auch gemein seinen Töchtern gegenüber und ich fand es so spannend, weil irgendwie finde ich den abstoßend, aber er kommt mir schon auch nahe, gerade weil der auch so greifbar gespielt wird. Ich weiß nicht, was hat für Sie diese Figur ausgemacht und was hat sie vielleicht auch sympathisch gemacht für Sie?
Ich wollte unbedingt einmal jemanden präsentieren, der eigentlich mit seinen Kindern Schwierigkeiten hat und auch mit seiner ganzen Rolle des Familienvaters zu sein, nicht so einfach 100% einverstanden ist, sondern ja, so eine Art Krankheitsbild entwickelt. Und gleichzeitig wollte ich Kinder zeigen, die vernünftiger sind als ihre Eltern und die Eltern Vernunft eigentlich noch in einem stärkeren Maße zeigen als die Eltern selber. Und auch negative, also wo die Kinder negativ sind.
Mhm. Ja.
Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig vielleicht, dass man unbedingt mal ein Stück mit seinen eigenen Kindern machen möchte, aber gleichzeitig auch die Freiheit in Anspruch nehmen möchte, dass die Kinder nicht von vornherein positive Figuren sind.
Ja, das fand ich auch total spannend. Also weder Vater noch Kinder, man weiß ja nicht so genau, auf welcher Seite man stehen soll, wenn man das so hört, weil so, ja. Genau, also die sind dann so oberlehrerinnenhaft irgendwie, die Kinder. Aber ist das was? Also Sie sagen, dass Sie wollten das erzählen. Also wollen Sie da auch allgemein was erzählen über Generationenkonflikt oder so? Diese super vernünftigen jungen Menschen, die jetzt genau wissen, wie es läuft und die Alten, die da nicht mehr hinterherkommen. Hat es was davon oder eigentlich nicht?
Doch, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass es mich manchmal aufregt und verärgert, wenn meine Kinder mir zu irgendeiner Vernunft raten, die ich total albern finde oder auch aufgezwungen finde und ich frage mich, woher sie das haben. Also ja, da fühle ich mich nicht wohl.
Was ich auch sehr spannend fand, ist, wie das Stück klingt. Man sieht auch auf der Seite von SWR 2, wo das Stück ja läuft, wie das Stück entstanden ist, dass sie nicht im Studio waren nur, sondern ganz viel vor Ort gewesen sind. Und also sie liegen da in einer Sandgrube, wo es wirklich darum geht, dass sie sich so ein eigenes Grab schaufeln oder sie sind dann wirklich in der Musikschule beim Posauneunterricht. Wie wichtig war Ihnen dieser Ansatz, nicht im Studio aufzunehmen, sondern wirklich vor Ort?
Also ich habe die Erfahrung gemacht in meiner Hörspielkarriere, dass es einfach Darsteller frei macht, wenn sie an einem Ort sind, der nicht Studio ist und dass sie dann besser improvisieren können oder ja, überzeugender einfach spielen, kraftvoller spielen. Und als ich irgendwie dieses Stück aufgenommen habe, war sofort klar, na, das machen wir, wenn es Außenschauplätze sind, dann machen wir das alles auf jeden Fall aus. Es macht auch einfach Spaß, draußen aufzunehmen. Es passiert etwas draußen, es kommen irgendwelche Geräusche zufällig dazu und ich liebe es, mit Zufälligkeiten zu spielen und sie irgendwie zu integrieren in das Stück.
Ja, und ich glaube da auch, dass man als Hörender da anders reinkommt, weil ich wirklich noch mehr das Gefühl habe, ich bin sehr nah an dieser Situation und ich kriege viel mehr von dem Raum mit. Und ich fand es auch sehr spannend, die Kinder zu hören, weil die, also ich fand, die haben unglaublich kraftvoll gespielt. Also ich war, genau, habe denen wirklich sehr gerne zugehört. War das denn schwierig oder, also wie arbeitet man mit Kindern? Haben sie da sehr viel an Text vorgegeben oder ist da auch viel Freiheit? Wie kriegt man dazu, so gut zu spielen?
Da müsste eigentlich meine Frau Judith Lorenz fragen, weil die ist ja die Regisseurin des Stücks. Und es ist sozusagen ihr Handwerk, das sie da zeigt, die Kinder und auch mich zum Sprechen zu bringen und zum kraftvollen Sprechen oder Spielen zu bringen. Sprechen ist eigentlich der falsche Ausdruck. Spielen. Wir müssen ja irgendwie den Text spielen.
Ja.
Und eine ihrer bevorzugten Methoden ist immer die freie Version. Also mindestens ein Take von jeder Szene ist eine freie Version, wo sie uns den Text wegnimmt und wir auf Gedeih und Verderb unserer Erinnerung an die Textfetzen ausgeliefert sind und alles dazwischen, was wir gerade nicht erinnern, frei erfinden müssen in dem Augenblick.
Ja.
Und aus diesen freien Versionen haben wir dann schließlich gemeinsam in der Montage sehr viel übernommen. Und ja, das ist einfach ihre Methode und ihr Können, das sie da zeigt.
Ja, und das geht hier auch sehr gut auf, wie ich finde. Die neue Hörspielserie von Hermann Bohlen und Judith Lorenz heißt Furzknochen, sind 5 Teile, ungefähr 15 Minuten, läuft bei SWR 2 und ist aber auch zu hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ganz herzlichen Dank für die Hintergründe. Hermann Bohlen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.